Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Nach der Elefantenrunde ist vor dem Duell Sebastian Bornmänner gegen Gerald Gross heute besonders spannend. Und wir starten natürlich auch gleich mit der Wienwahl, ein bisschen auch rückblickend auf die Elefantenrunde. Aber man muss sagen, da kommen jetzt anscheinend einige am Ende dieses Wahlkampfes drauf, dass das ein bisschen ein Schlafwagenwahlkampf war und dass es vielleicht doch ganz gut wäre, da etwas heftiger auch reinzufahren. Insbesondere SPÖ und FPÖ dürften da wirklich um jede Wählerstimme laufen, denn, so hört man aus beiden Parteien, da könnte es ein Mobilisierungsproblem geben am Sonntag, das dann beide betrifft. Glaubst du, erleben wir jetzt in diesen letzten Tagen noch ein Duell Ludwig gegen Nepp?
Ja, also ich glaube, beide Parteien profitieren davon, sowohl die SPÖ als auch die FPÖ, wenn es eine Annäherung gibt. Ich meine, ich habe ja schon vor ein paar Wochen von meinem Kontrahenten gehört, das ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann ist er draufgekommen, das ist vielleicht ein bisschen demobilisierend. Letzte Woche hat es dann geheißen, na, die SPÖ gewinnt eh haushoch. Hauptsache Dominik kriegt noch ein paar Stimmen. Also ich glaube, beide haben verstanden, das ist nicht so gut, was die Mobilisierung betrifft, wenn man auf der einen Seite weiß, Michael Ludwig wird fix Bürgermeister und auf der anderen Seite weiß, Dominik Nepp wird mit viel Glück 20% schaffen, dann bleiben alle zu Hause. Also deswegen verstehe ich, dass sie jetzt härter werden. Man darf eines nicht vergessen, Dominik Nepp war schon sehr hart und sehr tief in diesem Wahlkampf. Michael Ludwig hat meiner Meinung nach sich sehr staatstragend gegeben, aber halt auch ein bisschen sehr sicher in seiner Position. Verständlich, weil er wird wahrscheinlich an die 40% bekommen. Aber ich glaube, es ist nie gut, in Zeiten einer extremen gesellschaftlichen Polarisierung, wie wir sie erleben, wo viele Menschen immer stärker merken, dass ihnen weniger im Geldbörsel bleibt, gleichzeitig rechtsextreme Gewalttaten immer mehr werden, dass man sich da nicht zu Wort meldet und Themen setzt, halte ich für problematisch. Und ich glaube, ein Wahlkampf ist nicht nur eine Zeit, wo man irgendwelche Zuckerl an kleine Kinder verschenkt, sondern wo man auch Themen setzen kann. Und ich würde mir wünschen, dass der Bürgermeister und die SPÖ die letzten paar Tage jetzt auch noch nutzen, um Themen zu setzen. Nicht nur, weil die SPÖ meiner Meinung nach die einzige Partei ist, die in Wien wirklich darauf achtet, dass die Gemeindebauten nicht verscherbelt werden, dass es tatsächlich auch eine Zukunft in Kindergärten und Volksschulen gibt, sondern weil sie auch für das soziale Gefüge in dieser Stadt steht, gegen Spaltung, gegen Hetze. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, wen man sonst wählen kann als die SPÖ diesmal. Also insofern gut, dass Michael Ludwig jetzt aufgewacht ist. Ich glaube, Dominik Nepp wird mir sehr viel helfen, weil der Zug ist längst abgefahren.
Gerald.
Es ist immer Geschwätz. Ja? Das Problem ist nur, dass Geschwätz nur von Schwätzern kommt. Und am Ende, wenn man ein Dauerschwätzer ist, der nur vom Geschwätz von gestern und das korrigiert, dann ist man der Dummschwätzer am Ende, Herr Dr. Bornmänner. Und als Dummschwätzer nimmt einen kein Mensch mehr ernst. Herr Dr. Bornmänner, Sie haben jetzt gerade ein Wort gesagt, rechtsextreme Gewalttaten. Die lehne ich zutiefst ab. Jetzt frage ich Sie, wann war die letzte rechtsextreme Gewalttat im Stadtgebiet von Wien? Okay. Heute wurde im Prater ein 16-jähriges Mädchen fast zu Tode geprügelt und dabei gefilmt. Okay? Ein 16-jähriges Mädchen. Jede Woche diskutieren wir in diesem Studio und ich davor im Studio A über Menschen, über Frauen, die in irgendwelchen Lokalen in Wien, 4 Stück an der Zahl, voriges Jahr abgestochen werden, bestialisch umgebracht werden. Wir diskutierten hier in diesem Studio über Leonie, von 4 Afghanen vergewaltigt, betäubt, getötet, wie ein Müllsack abgelegt worden ist. Wir diskutieren über Messerstechereien am Reumannplatz. Wir diskutieren über soziale Probleme, über Brennpunkte in Favoriten, in diesen sogenannten Glasschirmvierteln. Sie selbst, Herr Dr. Bornmänner, bestreiten das nicht einmal, sondern sagen, dass es diese Probleme gibt. Wir erleben vorige Woche eine Studie von der Statistik Austria, dass 41% der österreichischen oder der Wiener Mittelschüler, nicht der österreichischen Mittelschüler, der Wiener Mittelschüler muslimischen Glaubens sind. Sie sagen heute selbst hier in Ihrer Einleitung, dass 50% der Wiener Schüler kein Deutsch mehr sprechen. Das heißt, wir davon ausgehen können, dass Wien irgendwann in den nächsten 10 Jahren eine arabische Stadt wird. Damit kann man sich abfinden oder auch nicht. Wir diskutieren über diese Probleme in Wien, dass Wien immer unsicherer geworden ist, keine Heimat mehr für viele Wienerinnen und Wiener ist, dass die Mieten in Wien 3-mal gestiegen sind, erhöht worden sind, brutal, dass die Wien-Energie 1 Milliarde Euro Steuergeld versenkt hat. Wir diskutieren darüber, dass der Defizitstand in Wien bei über 11,4 Milliarden Euro liegt. Wir diskutieren, dass die rot-schwarze Bundesregierung die Überstunden der Wiener Polizisten um ein Drittel gekürzt hat. Innenminister Karner, Vizekanzler Babler. Wir diskutieren über all diese Probleme. Und ich verstehe, dass man dann das erweitern will und quasi einen Nebenschauplatz eröffnen will. Ich verstehe das aus parteipolitischer Taktik, dass man dann sagt, rechtsextreme Anschläge in Wien, schwere rechtsextreme Anschläge in Wien, in der Stadt, wo 4 Menschen vor 4 Jahren ihr Leben lassen mussten, weil ein islamistischer Terroranschlag nach 30 Jahren die Bundeshauptstadt wieder erschüttert hat. 4 tote Unschuldige in Wien. Durch einen Mörder, der durch das Judenviertel mit einer Waffe gegangen ist und Menschen umgebracht hat und verletzt. Besinnen wir uns auf das, dass wir die Lebensumstände der Wienerinnen und Wiener verbessern wollen und nicht verschlechtern wollen. Viele Wienerinnen und Wiener haben die letzten 5 Jahre den Eindruck, und die letzten 10 Jahre, ihre Lebensumstände haben sich verschlechtert. Und auf das muss man hören. Und auf das muss man auch am 27. April Rücksicht nehmen. Politik bedeutet, nicht eigene Machtpositionen auszubauen. Nicht ein rotes Wien noch bemühen, das durchaus seine Legitimität in den 60ern und 70ern gehabt hat, wo es um den sozialen Wohnbau gegangen ist. Sondern Politik bedeutet, die Probleme von Menschen zu erkennen und die Menschen vor diesen Problemen zu schützen. Der Wiener Bürgermeister ist das Problem. Er ist überheblich, er ist abgehoben. Das Interview mit Armin Wolf hat es gezeigt. Er sieht die wahren Probleme nicht mehr. Er hat sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Preisdeckelungen in der Energie, wo er das Verordnungsrecht hat, nicht wahrgenommen. Schwindelt sich jetzt aus dieser ökonomischen Krise, aus dieser finanziellen, sozialen Krise. Und ich sage daher, Michael Ludwig verdient einen Denkzettel. In einem gebe ich Ihnen recht, Michael Ludwig wird 40% haben. Ich verstehe es auch nicht. Von einem knappen Rennen habe ich nie gesprochen. Seien wir uns doch ehrlich. Lügen Sie doch nicht die Seherinnen und Seher an. Das ist doch billig. Von einem knappen Rennen hat keiner gesprochen. Aber ich hätte mir erwartet, dass der Denkzettel weit größer ist. Ich hoffe, dass das diese Woche noch ein Umdenken bei vielen Wienerinnen und Wienern geben wird.
Jetzt gab es 3 große Themen bei der Elefantenrunde. Das war Migrationssicherheit, das war Gesundheit und das war Teuerung. Welches dieser Themen wird deiner Meinung nach wahlentscheidend sein am kommenden Wochenende?
Ich glaube, dass die Teuerung viel stärker durchschlägt als das Thema Sicherheit oder Migration, auch wenn diese Themen natürlich miteinander verbunden sind, weil es geht in allen Bereichen um Sicherheit. Es geht um eine Form von sozialer Sicherheit, es geht um eine Form von kultureller Sicherheit, dass man noch das Gefühl hat, Teil einer Gemeinschaft zu sein, der man auch angehört und so weiter. Und es geht natürlich um die Frage der Leistbarkeit. Und ich persönlich glaube, nach Bert Brecht, das Fressen kommt zuerst. Also es geht den Menschen immer und vollkommen richtigerweise zuerst einmal darum, ihre eigene Existenz abzusichern. Da hat meiner Meinung nach die SPÖ mit Vizekanzler Babler, mit Michael Ludwig durch die Mietpreisbremse, die dafür sorgt, dass in Wien, auch in Wien und vor allem in Wien, keine Mietsteigerungen geben wird dieses Jahr, dass es nächstes Jahr nur eine minimale Anpassung geben wird, übernächstes Jahr auch und ab 2028 sowieso alle Wohnungen betroffen sind. Und mit dem Verbot der Kurzzeitvermietungen, da wurde ganz massiv in den Wohnungsmarkt reingefahren und eine gute Maßnahme ergriffen. Also das halte ich für eine wirklich wichtige Maßnahme, gerade wenn es um das Thema Leistbarkeit geht. Aber ich bin auch der Meinung, dass diese Bundesregierung viel zu wenig macht und die wahren Probleme, die jetzt am Tisch liegen, und die kannten wir bei der Wahl noch nicht einmal, weil sie die ÖVP uns nicht gesagt haben und die Grünen. Jetzt wissen wir, wir haben ein unglaubliches Budgetdefizit. Wir haben ein Budgetdefizit, das in Zeiten einer Rezession durch FPÖ-Freund Donald Trump und FPÖ-Freund Wladimir Putin noch verstärkt wird. Und das Problem haben wir, dass die Leute immer weniger Geld in der Börse haben und das Geld, das sie da drin haben, immer weniger wert ist. Und in der Situation erwarte ich mir eigentlich von der Bundesregierung viel mehr, als darüber nachzudenken, dass man Pensionisten oder Pendlern was wegnimmt, sondern dass man die Menschen wirklich entlastet. Das heißt, auch reinfahren dort, wo die Teuerung am stärksten durchschlägt, zum Beispiel bei den Menschen in Wien, bei den Lebensmitteln. Du siehst das, wenn du zum Billa, zum Spar, zu irgendeiner Kette gehst, von diesen Konzernen, wo die Manager sich irgendwelche fetten Boni auszahlen, dass die Lebensmittel immer teurer werden. Die Leute fragen sich, wie soll man das nur leisten? Und in der Situation muss eine Bundesregierung Antworten bieten. Und da ist der Bürgermeister der größten Stadt, der jetzt auch einen direkten Verbündeten mit Andreas Babel hat, natürlich aufgefordert, entsprechend für die Wienerinnen und Wiener, aber auch für alle Österreicherinnen und Österreicher einzugreifen. Das heißt, das Thema Teuerung wird meiner Meinung nach das schlagende Thema sein. Und ich glaube, dass die Menschen zu Recht auch ihre Frustration am Wahltag hingeben können. Nur einen Druckschluss, nämlich die Ableitung aus dieser Problemanalyse, da unterscheiden wir uns, Herr Gross. Weil ich bin nicht der Meinung, dass die Probleme von gestern nicht morgen wieder entstehen könnten, wenn wir heute nicht die richtigen Sachen machen. Man muss wahnsinnig aufpassen. Es gibt in dieser Stadt Parteien, die wollen die Gemeindebauten privatisieren und verschachern. Es gibt Parteien, Stichwort BUWOG, die schon Teil einer Malversation waren in der Vergangenheit, die sich jetzt anschicken, als die großen Rächer da zu stehen, und das halte ich für hochproblematisch. Also man muss schon aufpassen. Am 27. April geht es um eine Richtungsentscheidung, ob das soziale Wien weiter erhalten bleibt, ob die Gemeindebauten ausgebaut werden, ob die Kindergärten kostenfrei bleiben, ob das Zusammenleben, das gute, zufriedene Zusammenleben der Wienerinnen und Wiener erhalten bleibt oder ob Hetze und Spaltung Platz halten. Und da muss ich eines sagen in der Analyse, weil Sie gemeint haben, Michael Ludwig ist arrogant und abgehoben und so weiter. Und Sie präsentieren mir hier als Gegenkandidaten Dominik Knepp, von dem ich lese, 135.000 Euro für Reisen und Fahrten im Jahr 2022, 112.000 Euro für Reisen und Fahrten im Jahr 2023. Da fragt man sich ja, was macht der Haberer, den ganzen Tag am Ring Kreise drehen, oder was macht der, dass er so viel Geld verbrät von unserem Steuergeld für Reise und Fahrten in Wien. Das ist mehr, als in andere Bundesländer verfahren wird, obwohl die eine Fläche haben, wo allein das Waldviertel ungefähr 10-mal so groß ist wie Wien. Und deswegen sage ich Ihnen, jemand wie Dominik Knepp, der ja von manchen als der teuerste Arbeitslose Österreichs bezeichnet wird und der seit 25 Jahren in der Wiener Politik tätig ist und in den 25 Jahren meinem Empfinden nach noch nie einen positiven Beitrag geleistet hat, der kann doch wohl bitte keine Alternative zu Michael Ludwig sein. Also ja, diskutieren wir über die Probleme. Ja. Diskutieren wir darüber. Aber bleiben wir doch bitte seriös bei der Beantwortung der Fragen. Aber Herr und die Dr. Antwort Palmena. Kann doch nicht Dominik Knepp
sein. Aber Herr Dr. Palmena, Sie wollen seriös über die Fragen und die Probleme bitte diskutieren. Dominik Knepp hat keine Verantwortung für 11,4 Milliarden Euro Finanzdefizit in Wien.
Stimmt.
Dominik Knepp hat keine Verantwortung, dass 41% der Mittelschüler in Wien muslimisch sind und nur mehr 19% christlich sind und Wien eine muslimische, eine arabische Stadt wird. Dominik Knepp hat keine Verantwortung dafür, dass Rot und Schwarz 4 Afghanen ins Land gelassen haben, 2015 die Leonie umgebracht haben. Dominik Knepp hat keine Verantwortung dafür, dass dreimal die Mieten erhöht worden sind. Und Dominik Knepp hat einen Untersuchungsausschuss in Wien eingeführt, der die Malversationen um die Energie Wien in irgendeiner Form auf den Punkt bringt, wo 1 Milliarde Euro Steuergeld versenkt worden ist durch dreckige Derivatengeschäfte, Herr Dr. Bornmeiner, wo die Sozialisten plötzlich bei den globalistischen Heuschrecken mitgepokert haben mit dem Geld des kleinen Mannes in Wien. Herr Dr. Bornmeiner, da war der Dominik Knepp nicht dabei. Wenn wir also dafür diskutieren, ja, das entspricht ja ihrer Rhetorik in Wahrheit. Mhm. Also sie ist ja als kleiner Che Guevara für Arme, das dürfte Ihnen ja nicht fremd sein, oder? So, also, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ganz spannend, das habe ich total spannend gefunden. Ich nehme Ihren Ball sofort auf. Lebensmittel werden teurer. Warum werden Lebensmittel teuer? Durch die Inflation. Warum ist die Inflation zustande gekommen? Weil wir seit 3,5 Jahren einen Wirtschaftskrieg im Übrigen gegen Russland führen und uns vom günstigen Gas abgekoppelt haben. Sehr logisch. Das ist aber nur der eine Teil der Wahrheit. Beim anderen Teil der Wahrheit treffen wir uns, Herr Dr. Bornmeiner. Illegale Preisabsprachen der Lebensmittelkonzerne, oder? Ist doch eigenartig, dass zwei große Lebensmittelkonzerne zum fleischverarbeitenden Betrieb gehen und beide den gleichen Preis mehr oder weniger anbieten und in Österreich die fleischverarbeitenden Betriebe, wenn es um Fleisch geht, oder die Bauern in Wahrheit ruinieren. Jetzt gibt es in Österreich eine Einrichtung, die nennt sich Verein für Konsumenteninformation, kurz VKI. Das Aufsichtsorgan des VKI ist das Bundesministerium für Konsumentenschutz. Jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Wissen Sie, wer die Bundesministerin für Konsumentenschutz ist?
Seit 10 Minuten Corinna Schumann.
Gratuliere, warum erst seit 10 Minuten?
Na, weil sie gerade erst eingesetzt
wurde. Sie ist vor 3 Wochen angelobt worden vom Bundespräsidenten ein zweites Mal. So, warum hat sie zum Beispiel dem Verein für Konsumenteninformation, wie zum Beispiel der Herbert Haupt, bei den illegalen Zinsabsprachen im Jahr 2002 bei den Banken oder auch Dieter Böhmdorf als Justizminister nicht den Auftrag gegeben, den VKI das lückenlos zu durchsuchen? Warum hat sie das nicht gemacht? Warum wird sie es jetzt, Herr Dr. Baumlein, jetzt kommen wir zum speziellen Punkt, warum wird sie es nicht tun? Und sie wird es nicht tun. Das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, weil es im Sozialministerium schon Gesprächsthema ist, warum sie es nicht tun wird. Weil in Wahrheit Rot und Schwarz mit all diesen Konzernen verhabert sind. Weil Rot und Schwarz bei all diesen Konzernen sich anstellen, dass sie für den Wahlkampf eine gute Stimmung bekommen. Weil Rot und Schwarz am Ende die Lord-Siegel-Bewahrer der Großen gegen die Kleinen sind. Und das ist das Hauptproblem. Ich bin der Erste mit Ihnen, da herinnen, der sagt, sofortige Ermittlungen der österreichischen Konsumentenschutzbehörden, des Kartellgerichts, illegaler Preisabsprachen, Bundeswettbewerbsbehörde. Bin ich der Erste? Herr Dr. Barmena, machen wir eine Demo. Was? Sie kriegen mich gratis machen und honorarfrei ans Megafon. Aber wissen Sie, wer uns am Ende verraten wird? Ja. Die Sozialdemokraten. Und das ist das Hauptproblem, Herr Dr. Barmena, weil die Sozialdemokraten bei all diesen Bereichen dabei sind. Drauf und einen Punkt, nein, und jetzt kommt der dritte Fachpunkt. Der dritte Fachpunkt, den Sie ins Rennen gebracht haben, war die Spitäler-Situation in Wien. 2010 hat Andreas Schieder, der von Ihnen gelobte SPÖ-Funktionär und Finanzstaatssekretär, in Wien folgende Losung seitens der Bundesregierung ausgegeben: 61% der Spitäler sind zu schließen, weil sie unter 300 Betten haben. Wien hat daraufhin unter SPÖ Michael Häupl, Schieder und Ludwig 4 wichtige Spitäler geschlossen. 4 wichtige Spitäler. Und das im Vorfeld der großen sogenannten Gesundheitskrise. Sie kennen das noch. Corona. Das hat dazu geführt, dass 2014 eine Durchfallserkrankung durch Wien gegangen ist, wissen Sie, Scheißerei, Speiberitis, weil irgendwo halt ein Virus durch die Gegend geht, und daraufhin die Patienten auf den Gängen gewesen sind. Und wissen Sie, was jetzt noch passiert? Jetzt wird das Lorenz-Böller-Spital geschlossen, Wien, und es sollen, schreibt zumindest er und sein Elaborat, OE24, Mediengruppe Österreich, bis 2030 weitere 4 Spitäler in Wien geschlossen werden durch die Sozialdemokratie. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, dass wir derzeit, ja, alles gelesen, 2030, du solltest deinen eigenen Artikel lesen, das ist einmal der erste Beginn für objektiven Journalismus. Ich lese es nämlich. Informiere mich im Vorfeld von solchen Sendungen. Ihr seid ja beide Geisterfahrer. Nein, Entschuldigung, nicht Geisterfahrer. Ihr seid Sonntagsfahrer. Also. Bald nur in die Sonntagsfahrer. So, aber kommen wir und jetzt kommt der nächste Punkt. Nein. Jetzt ist es für die Zuseher spannend. Ja, und jetzt kommen wir zum folgenden Punkt. Das hat jetzt dazu geführt, dass das öffentliche Wiener Gesundheitssystem so im Eimer war, dass der Wiener Gesundheitsstadtrat, ausgerechnet er, einen Deal machen musste, einen Vertrag vor einem Monat über lebensnotwendige Operationen. Raten Sie mal mit wem? Mit die von zusatzversicherten Privatspitälern in Wien und Ordensspitälern. Das müssen Sie sich vorstellen. Der Sozialist-Hacker ruiniert das gesamte Wiener Spitalswesen mit dem Herrn Ludwig und dem Herrn Häupl dafür, dass sie dann mit den Ordensspitälern und den Privatspitälern einen Deal für Pet machen
müssen. Aber ich habe verstanden, Sie gehen nicht.
Nein, das haben wir ja heute alles nicht gehört bei den Elefanten.
Ja.
Das haben wir alles nicht gehört, weil da werden reine Plattitüden ausgetauscht. Okay. Gehen wir mal in Medias Res.
Ja.
Sagen Sie mir jetzt, warum in Wien die Spitäler geschlossen
werden. Gerne. Bitte. Aber zuerst möchte ich gerne darauf Fokus legen, dass Sie nicht beantwortet haben, wofür der Dominik Knepp Verantwortung trägt. Sie haben nur darüber gesprochen, wofür er nicht Verantwortung trägt. Und dass der Dominik Knepp als nicht amtsführender, hochbezahlter Stadtrat seit 25 Jahren in der Wiener Politik keine Verantwortung
für
irgendwas trägt.
Das
wissen wir eh, Herr Groß. Aber dafür, wofür er wirklich Verantwortung trägt, sind seine eigenen Spesen. Und ich möchte daher wissen, lieber Herr Groß, warum gibt der Herr Dominik Knepp 130.000, 140.000 Euro pro Jahr an Steuergeld für Reisen und Fahrten im Raum Wien aus? Sagen Sie mir bitte, wie kann das passieren? Sagen Sie mir bitte, ich verstehe, Sie haben den Heinz-Christian Strache als den neuen Prügelknaben definiert. Heinz-Christian Strache ist für alles verantwortlich, was jemals in der Wiener FPÖ oder in der Bundes-FPÖ schiefgelaufen ist. Die Jörg-Heide-Medaille haben sie ihm runtergerissen und verbrannt. Und jetzt haben sie es dem Dominik Knepp umgehangen. Der Dominik Knepp, der bei Heinz-Christian Strache überall dabei war und der selber in seiner eigenen Zuständigkeit 135.000 Euro für Reisen und Fahrten im Wiener Stadtgebiet ausgibt. Und dann sagen Sie einer Pensionistin bitte, lassen Sie mich ausreden, dann lassen Sie bitte einer Pensionistin, lassen Sie einem Hackler, lassen Sie einer Pensionistin und lassen Sie einem Hackler. Ja, es gilt immer die Unschuldsvermutung.
Nein, überhaupt nicht, ich kann es Ihnen erklären, ist ja in der Zeitung.
Aber gleich, lassen Sie mich ausreden, danach können Sie erklären, okay? Ich gebe ja auch nur wieder, was in der Zeitung gestanden ist. Und wenn in der Zeitung drinnen steht, dass ein Dominik Knepp 135.000 Euro als Obmann der Wiener FPÖ dafür verantwortet, dass im Jahr das für die, von der Wiener FPÖ für Reisen und Fahrten ausgegeben wird, dann muss sich jeder Mensch in Wien, jeder Steuerzahler fragen, ob die irgendwo angrenzt sind.
Dr. Bornmena.
Na, sagen Sie konkret zu dem, was und dann rede ich.
Steht in diesem Standardbericht Folgendes drin, ich habe ihn bis zum Schluss gelesen.
Bitte.
Sie haben die Überschrift
richtig. Ja, bitte, weiter.
Sie haben die Überschrift richtigerweise weitergegeben. Sie haben die Überschrift richtigerweise weitergegeben. Im Standardbericht steht drinnen, dass diese 135.000 Euro den gesamten Fuhrpark der FPÖ Wien, Kleinlieferwagen, Mitarbeiter, Fahrer betreffen.
Ja, das Reisen und Fahrten.
Das sind, Herr Dr. Bornmeiner, wissen Sie, was ein Auto kostet?
Ja.
Okay, dann wissen Sie zum Beispiel vier Mercedes Vito Lieferwagen oder Ford oder VW Lieferwagen kosten in der Anschaffung, ja, was wird es denn kosten? 50.000, 60.000 Euro kostet so ein Lieferwagen. Dazu kommen Treibstoffkosten im Monat dazu für einen Fuhrpark von 4-5 Autos, wo Wahlkampfautos betrieben werden und, und. Da geht es nicht um die Fahrten des Dominik Knepp. Da kosten allein die Benzinkosten nochmal 4.000 Euro. Dann kommen die Personalkosten für vier Leute dazu, die diese Autos bewegen. Sie sind ja immer für ordentliche kollektivvertragliche Bezahlung.
Nicht im Bereich Reisen und Fahrten, sondern im Bereich Personal abgebucht.
Sehen, und jetzt haben wir folgendes Problem. Sie haben die Überschrift, Sie haben die Überschrift. Ich habe Ihnen gesagt, Sie bekommen ein Problem und Sie haben es bekommen. Sie haben nämlich nur wieder besseren Wissens und Recherche die Überschrift wiedergegeben und nicht einmal das wiedergegeben, was im Standardbericht sogar entlastend drinnen gestanden ist.
Entlastend steht drin, dass sogar FPÖ intern inzwischen gemunkelt wird und man sich vor vorgehaltener Hand
das Maul
zerreißt.
Herr Dr. Bornmeiner,
die
Fieberträume von einem Scheißplattel, ich zitiere nur, die Fieberträume von Redakteuren eines Scheißplattel,
Zitat, Scheißplattel,
interessieren mich. Wissen Sie was? Der Standard hat ja schon viele andere Blödheiten gebracht. Ich meine, du musst ja mal vor Gericht rechtskräftig verurteilt werden, dass deine Redakteure...
Ja, aber die Diskussion, Herr Kraus, wir haben es durch. Ich verstehe die typische FPÖ...
Sie brauchen nicht laut werden.
Die typische FPÖ...
Bleiben wir sachlich heute.
Die typische FPÖ...
Das tut auch unserem Publikum.
Gerne, aber lassen Sie mir aus. Gut. Also, die typische FPÖ-Antwort auf die Causa Reisen und Fahrten um über 100.000 Euro ist... Scheißblatt, stimmt alles nichts, Überschriften nicht gelesen, ihr kennt sich alle nicht aus. Okay, ich glaube, die Wienerinnen und Wiener haben ein sehr gutes Gespür dafür, was so ein Umgang mit Spesen und Ausgaben betrifft und was nicht.
Aber der Fuhrpark meiner zwei Unternehmen kostet im Jahr 80.000 Euro.
Sie fahren
Euro.
An Maserati, Alter, und ich hoffe, der Dominik Knepp verbrennt unser Steuergeld nicht mit Maserati.
Meine Herren,
ich würde es ihm wünschen, dass er Maserati
fährt. Aber nicht mit meinem Geld.
Ein geiler Hund.
Aber das tut er nicht.
Der fährt ja billig mit einem Taxi in der Gegend.
Ich glaube, wir legen noch eine zweite Runde zur Wienwahl ein. Ist ein bisschen hitzig jetzt am Ende geworden. Ich glaube, mit dem Vorsatz, mit dem Ostervorsatz der Ruhe ist nicht viel geworden. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Keep cool.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück zu unserem zweiten Teil. Ist recht hitzig geworden am Ende der ersten Runde. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir bleiben allerdings noch bei der Wienwahl. Weiteres Thema der Elefantenrunde war natürlich der ganze Bildungsbereich. Und da geht es insbesondere, das wird jetzt seit Wochen diskutiert in Wien, um die Deutschkenntnisse. Wir haben eine Studie gehabt vor wenigen Tagen. Jeder zweite Volksschüler hat keine ausreichenden Deutschkenntnisse und jetzt fordern die Parteien da unterschiedliche Maßnahmen. Aber ist das nicht in Wahrheit wirklich ein Riesenproblem und ist es nicht auch etwas, was der FPÖ tendenziell in die Karten spielt, weil es gab ja eine rot-pinke Stadtregierung in Wien?
Definitiv. Ich komme aus einem Arbeiterbezirk, nämlich aus Benzing. Dort bin ich geboren und aufgewachsen, also geboren eigentlich im 18., wie du weißt, aber dann groß geworden im 14. Bezirk. Und dort hatten wir in der Volksschule, in die ich gegangen bin, einen Ausländeranteil, also einen Anteil von Kindern mit einem Elternanteil, das nicht deutschsprachig ist, von 98%. Und ich war eines von diesen Kindern. Das war schon vor 30 Jahren so. Das war schon damals ein Riesenproblem und nur deswegen bewältigbar, weil mehr Personal zur Verfügung gestellt wurde. Damals war ganz stark diese Balkankrise und großer Flüchtlingsstrom, da wurden mehr Gelder zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass Kinder mit einer nicht deutschen Muttersprache in das Bildungssystem eintreten, ist nicht per se das Problem. Und deswegen wehre ich mich auch so gegen die rassistische Ableitung, die ich von der FPÖ und FPÖ-nahen Personen höre, nämlich, dass wir zu viele Ausländer in Wien hätten und deswegen das Bildungssystem krachen gehen würde. Das ist sicher nicht der Grund. Und ein mangelndes Engagement der Pädagoginnen im Kindergarten, in der Volksschule, in der Mittelschule, lasse ich auch nicht gelten, weil dieses Lehrerinnen-Bashing und Pädagoginnen-Bashing, das ich auch immer wieder von der rechten Seite höre, geht mir auch langsam das Glimpfte auf. das, was wirklich das Problem ist, ist, es sind einfach viel zu wenig Ressourcen da und die werden halt nicht vom Land Wien, sondern vor allem vom Bund zur Verfügung gestellt oder eben vorenthalten, um die Kinder dabei zu unterstützen, die deutsche Sprache zu lernen. Und wenn man sich dann anschaut, die Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, dann geht es nicht nur um den Kulturkreis der Eltern oder die Nationalität, weil da gibt es ganz, ganz viele Menschen, übrigens auch in dem Süden von der Steiermark und in anderen Regionen von Österreich, die nicht sinnerfassend lesen und schreiben können, die in 10 Generationen aus Österreich stammen. Das heißt, wir haben ein grundsätzliches Problem damit, wie Wissen vermittelt wird und wie viele Kapazitäten zur Verfügung stellen, damit unsere Kinder entsprechend ausgebildet werden. Also wir haben es hier mit einer Grundsatzproblematik im Bildungssystem zu tun. Und in Wien verdichtet sich das natürlich, wenn in den letzten 10 Jahren 300.000 Menschen nach Wien neu zugezogen sind. Und im gleichen Zeitraum nicht die entsprechenden Mittel für den Bildungsbereich zur Verfügung gestellt werden von der Bundesregierung, sondern wir es damit zu tun haben, dass wir auf der einen Seite den Personalmangel haben und auf der anderen Seite auch die räumlichen Kapazitäten nicht mehr haben, dann ist es ein grundsätzliches Problem, das es zu bewältigen gilt. Aber was mir auch wichtig ist, weil ich habe mit den zum Beispiel Mittelschuldirektor angesprochen, mit einem Direktor von einer neuen Mittelschule in Wien. Ich war in seiner neuen Mittelschule in Wien vor ein paar Wochen, haben wir das genau angeschaut. Es kann nicht sein, dass wir die hochproblematischen Tendenzen ignorieren oder relativieren, dass dort irgendwelche Paschas rumrennen, die glauben, sie können die Scharia einführen oder die glauben, sie müssen sich nicht an unser Werte- und Rechtssystem halten. Und da sind wir dann ganz schnell bei der Sicherheitsdebatte nämlich auch, weil es kann nicht sein, dass es Kinder gibt und auch diese Fälle habe ich erlebt, zuletzt übrigens nach unserer Diskussion im Auhof Center, wo ganz viele Menschen zu mir gekommen sind und mir ihr Leid geklagt haben, die sagen, ich habe mein Kind in der Schule und das wird gemobbt, das ist ausgesetzt einer strukturellen Diskriminierung, weil sie das Gefühl haben, sie werden ausgegrenzt. Und das ist aber bitte nicht etwas, das man der Hautfarbe oder der Herkunft der Eltern zubilligen kann und deswegen sagt, die Grenzen müssen geschlossen werden, die man auf nationalstaatlicher Ebene gar nicht schließen können, sondern da gehört meiner Meinung nach viel, viel mehr Integrationsarbeit in den Bildungseinrichtungen und in den Familien. Und letzter Punkt, weil das auch eine Verantwortung nicht nur der Kinder und der Lehrer, sondern vor allem der Eltern ist. Es muss den in Wien lebenden Menschen aus dem Ausland eines ganz klar gesagt werden. Wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Kinder Deutsch können, wenn du selber nicht Deutsch kannst, dann verlierst du das Recht, bei uns zu sein. Weil Deutsch ist die Grundvoraussetzung für eine lebendige, solidarische Gemeinschaft. Und wer unsere Sprache nicht versteht, kann sich an der Gemeinschaft nicht beteiligen. Und deswegen finde ich, sollte eine Grundregel sein, wenn du hier leben willst und unsere Leistungen in Anspruch nehmen willst, wenn du ein Teil unserer Gemeinschaft sein willst, dann musst du Deutsch sprechen, sonst musst du gehen.
Ja. Wer die Sprache nicht versteht, muss gehen, haben Sie gerade gesagt. Diesen Satz höre ich seit exakt 25 Jahren. Diesen Satz habe ich gehört, als in Wiener Schulen der Anteil von Menschen ohne deutscher Muttersprache und im Übrigen auch ohne des Beherrschens der deutschen Sprache bei 15% lag. Diesen Satz hörte ich bei 20, bei 25, bei 30 und nun liegen wir bei knapp 50%. 50% der Wiener Schüler des Kapitals unserer Zukunft, der Bundeshauptstadt, können kein Deutsch, beherrschen kein Deutsch. Und ein großer Teil darunter, unter den 50%, die kein Deutsch beherrschen, aber vielleicht die Ursprungssprache ihrer Eltern oder ihres Herkunftslandes, ein großer Teil derer, sind im Übrigen auch noch Analphabeten. Das heißt, Maria Theresia hat in Wien einmal sich dafür rühmen lassen, dass sie die Analphabetismusrate in Österreich massiv gesenkt hat durch ein Schulsystem, Josef II. Seit 20 Jahren sind wir rückläufig und gehen vor die Zeit von Maria Theresia. Ich möchte es nur gesagt haben. Und seit 25 Jahren höre ich, wer nicht Deutsch kann, muss gehen. Wir haben in Wien mittlerweile Bezirke mit einem Anteil von Menschen mit ausländischer Herkunft. Ich spreche absichtlich nicht von Migrationsanteil, weil Migrationsgeschichte bedeutet zweite, dritte Generation. Nein, wir haben derzeit in Wien einen Anteil von Menschen, die hier nicht geboren worden sind, von 45%. Statistik Austria 2003, letzter Stand. In 4 Bezirken liegt der Anteil bei über 50%. Über 50%. Die Mehrheit der Menschen, die dort leben, sind nicht in Wien geboren, haben keine Verbindungsfäden zu Wien. Das ist Rudolfsheim 5 Haus, das ist Brigittenau, das ist Favoriten und das ist Meidling. Das sind genau jene Bezirke, wo sozialdemokratische Funktionäre, ÖVP-Funktionäre nicht wohnen. Aber jetzt sage ich Ihnen, wie hoch der Anteil ausländischer Herkunft in jenen Bezirken sind, wo sie wohnen, geboren worden sind, gelebt haben.
Benzing?
Hitzing. Der liegt dort bei 34% und ist im Übrigen der geringste Anteil. Dort, wo die Schönen und Reichen dieser Stadt leben, dort, wo die Weltoffenen leben, dort, wo die Multikulturalisten leben, dort, wo die wirklichen, Entscheidungsträger für Politik leben, in ihren gated communities, in ihren Villen, dort ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ganz gering. Ist das Gleiche wie bei uns in Graz, Gaidorf etc., dort, wo der alte Bürgermeister gelebt hat, der hat sich so Viertel Alstom. Die eigene Bude, wo sie leben, wollten sie ja nicht vergiften. Immer dort, wo die Armen wohnen, weil da ist eh wurscht. Da können wir noch mehr reinrahmen. Und das ist das Giftige, das ist das Bösartige, das ist das Ungerechte, mit dem man es betreibt. Und wenn wir in Wien, in einer Stadt, wir diskutieren heute über den Tod von Papst Benedikt, in einem Land, das christlich, christlich geprägt ist, jüdische Traditionen hat, wenn wir in einem Land leben, in einer Stadt leben mittlerweile, aber wir könnten sagen, es ist ein christliches Land gewesen, einigen wir uns auf gewesen, heute nicht mehr, aber es war einmal. Und es war einmal eine christliche Stadt. Stephansdom, Peterskirchen, die großen Kathedralen.
Ja, kommen wir zum Punkt.
Nein. Und wir haben heute in Wien Menschen in der Mittelschule 41% muslimischen Glaubens. Dann ist das jetzt eine Hochrechnung. Wie hat das geheißen bei Corona, diese Rechnung? Wie hat das schon geheißen, der Fachausdruck? Nicht der Reziprok, sondern dieser Wert, diesen Anstieg, den wir immer gesehen haben mit den Wiederansteckungsraten, der Pfeil ist so aufgegangen. Das ist wie bei Corona, würde ich sagen. Exponentielle Kurve hat das Ganze. Danke für den Hinweis. Die exponentielle Kurve, Herr Dr. Bornmänner, von Menschen mit muslimischen Glaubens beispielsweise, in dem sogenannten christlichen Österreich, liegt laut Mathematikern in 10 Jahren bei 65%. Das heißt, in 10, 15 Jahren werden 65% der Menschen in Wien muslimischen Glaubens sein.
Das ist ein Blödsinn.
Ich sag's nur bei der Gelegenheit.
Das ist
ein Nein, weil wir dann eine arabische Sorge Stadt sind. Schauen Sie, ich bin jetzt zum Beispiel zu Ostern nach Sizilien gefahren, weil ich europäischen Geist kennenlernen
wollte. Klassische Ausländer.
Sizilianischen Barock, Kultur, griechische Kultur, Antike. Weißt du, bist ja auch öfter in Sizilien. Syrakusa, Noto, diese wunderschönen Städte der Kultur, schön, die Wiege Europas. Ich fahre aber nicht in eine Stadt, damit ich dort zu einem Kebab fressen kann und dann Muezzin her. Weil das kann ich in Kabul. Aber wissen Sie was? Der Vorteil ist, wissen Sie, was ein U-Bahn-Ticket in Wien kostet? 1,20 Euro. Das hat einen einzigen Vorteil. Du kannst mittlerweile um 1,20 Euro in 80 Minuten, also nicht in 88 Tagen um die Welt, aber in 80 Minuten, so lange ist das gültig, das U-Bahn-Ticket, 1,20 Euro zwischen Kabul, Tschetschenien, Afghanistan, Damaskus, Hindukusch. Du kannst eine wirklich orientalische Reise erledigen. Genau. Um 1,20 Euro.
Ist doch schön.
Das hat die Stadt Wien, der Bürgermeister, der Kalif im Rathaus, Sebastian. Das Schnitzelgesicht mit Turban, das hat er inbraucht.
Sebastian, du willst ja groß so oft sagen, wie FPÖ-Funktionäre in irgendwelchen islamischen Vereinen Döner fressen
sehen. Haben Sie mich schon immer irgendwo gesehen?
Nein, aber Sie stehen ja nicht mal zur Wahl.
Solange Istanbul nicht Konstantinopel hast, fliege ich dort kein einziges Mal runter.
Darf ich
das ist einer meiner Grundsätze.
Ja, darf ich aus. Dankeschön. Bitte. Also, ich glaube, wir haben es hier mit einem wirklichen Hochfest an Heuchelei zu tun seitens der FPÖ, weil ich glaube, ich habe schon sehr viele FPÖler Döner essen gesehen, asiatisch essen gesehen, die ganze Importware aus dem Böhmischen, die nachweislich ja auch nicht Österreich sind und so weiter. Also ohne Kaffee und Co. gäbe es Wien gar nicht.
Böhmisch war doch Österreich.
Ja, aber wo ist aber niemand?
Ja, heute Freund, nicht mehr, aber die Geschichte ist aber Kernland der Monarchie.
Sie, aber nicht böse, Sie leben in der Vergangenheit. Ja? Die Realität ist, und das müssen Sie jetzt einmal anerkennen.
Die Realität ist Europa,
darf
ist unsere
ausreden?
Heimat.
Ja. Darf ich ausreden? Also die Realität ist in Wien im Jahr 2025, dass über 50% der Menschen in Wien eine familiäre Migrationsgeschichte haben. Das ist die Norm im Jahr 2025 und nicht Bricklobil, der irgendwelche Kinder im Keller verzahrt. Das ist nicht
Wien. Da waren wir Kamina.
Ja eben. Also, darf ich ausreden? Merken Sie, dass Sie mich andauernd unterbrechen? Sie sagen einleitend, Sie wollen heute mal eine Diskussion
nicht.
Haben.
Korrigiere Sie.
Ja? Sie sollen doch nicht korrigieren.
Na,
wenn, dann müssten Sie aufhören zu reden, Sie können nicht mal Analphabet buchstabieren, ohne dass Sie umfallen. Also, noch einmal. Wien ist eine Stadt des Multikulturalismus und das ist gut so. Über 50% der Menschen hier haben eine Migrationsgeschichte und das ist schön so. Die Menschen lieben es, dass wir Kaffeehäuser hier haben, dass wir unterschiedliche Kulinarik hier haben, dass wir Menschen aus allen möglichen Kulturen haben, die unsere Taxis fahren, die unsere Wohnungen putzen und so weiter. Also dieses Zusammenleben,
das ist gut.
Und schon wieder unterbrechen Sie, merken Sie das? Merken Sie das? Also in einer Tour nur unterbrechen, das ist die Verzweiflung, gell? Dominik Knepp, 20%, gell? Du schon weinen? Ja. Also, Wien funktioniert hervorragend, Herr Gross. Mhm. Und man wird sich von ein paar Rechten und Rechtsextremen und ein paar Rassisten, die glauben, dass jedes einzelne Problem in der Schule, im Krankenhaus, auf der Straße, beim Dönerstand einen islamistischen Hintergrund hätte und die in allem Weltschmerz, den sie empfinden, zu Recht oder zu Unrecht, ihren Ausländer verantwortlich machen wollen, sicher eine K-Ableitung für die Wiener Wahl finden. Ich sage Ihnen was, Herr Gross. Sie werden am 27. April Ihr blaues Wunder erleben, weil die Wienerinnen und Wiener den Rassisten und Ausländerfeinden ordentliche Clashen mitgeben werden und sagen werden, wir lassen uns den Nachbarn und den Kollegen und den Menschen auf der Straße nicht madig machen von Leuten, die zwar 10.000 Euro im Monat kassieren, damit sie sich nicht amtsführende Stadträte schimpfen und 130.000 Euro im Taxi herumfahren, aber wenn ich dem glaube, was ich da lese, aber gleichzeitig ihre Antworten auf die Probleme im Bildungsbereich, im Sicherheitsbereich immer nur ausländerfeindliche Parolen sind. Das löst kein Problem. Ihre Ausländerfeindlichkeit, Herr Gross, hat Wien noch keinen einzigen Tag besser gemacht. Und ich höre von Leuten wie Knepp und Kickl und Strache seit 25 Jahren die gleichen Parolen. Wien muss Wien bleiben, der Harmstadt Islam, Muezzin, na, Bumerin statt Muezzin, aber nichts, nichts haben sie besser gemacht. Und deswegen sage ich Ihnen, lassen Sie, ganzeln Sie Wiener nicht auf und kommen Sie nicht mit irgendwelchen Dallas-Geschichten von wegen Gated Communities im 13. Bezirk. Ich würde Ihnen empfehlen, fahren Sie mal in den 13. Bezirk und schauen Sie an, wer dort wirklich lebt. Okay? Nicht gefällt er nicht.
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich weiß gar nicht, wo er wohnt.
Also, Sie wissen ja nicht einmal, was der Unterschied zwischen Dürming und
Hitzing ist. Ich weiß ja nicht, wo ihr alle wohnt, in den Weinbergen. Ja. Ist mir vollkommen wurscht. Wien war für Sie so wunderschön, dass Sie überhaupt
ins Wald haben. Wiener Weinberge.
Ich habe jetzt eine ungefähr ähnliche Migrationsgeschichte eines Kroaten kennengelernt, wie auch Ihre.
Okay.
Ich war in Sizilien jetzt über Ostern und kommt mir ein Kroate entgegen, der sehr lange Zeit in Wien gelebt hat. Ungefähr ähnlich wie Sie. Also nicht ähnlich wie Sie, sondern die ähnliche darauffolgende Geschichte. Sie sind ja mit Ihren Kindern ins Waldviertel gezogen, weil Sie denen das Bildungssystem nicht antun wollten. Er ist mit seinem Sohn nach Zagreb retour gefahren, weil er gesagt hat, und die leben jetzt wieder in Kroatien, weil sie gesagt haben, in Wien, das tut er seinen Kindern nicht mehr an. Ich sag's nur, ist ein Kroate. Ich glaube nicht, dass der Kroate, der in Wien gelebt hat, da 30 Jahre lang einen Betrieb geführt hat, Steuern zahlt hat, Kinder auf die Welt gebracht hat,
dem sind sie jetzt
dass der plötzlich dann am Ende der sogenannte Rassist war, dass der das sogenannte rechtsextreme Rassist war, nur weil er aus Sorge zu seinen Kindern gesagt hat, das Wiener Bildungssystem mit 99% Mullers, das tue ich euch nicht an.
99%
ganz Mullers? Und jetzt kommt der nächste Punkt, Herr Dr. Bornmänner. Und jetzt kommt der nächste Punkt, Herr Dr. Bornmänner. Schauen Sie.
Ich kenne die Hitzinger Mullers nicht.
Aber Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem.
Na, Sie haben viele Probleme, Herr Gross, aber was hat Wien damit zu tun?
Herr Dr.
Und was
Bornmänner,
kann Wien vor allem dafür, für Ihre Probleme?
Blödeln wir nicht.
Na,
da gibt es Menschen, die sich in der Stadt nicht
Sie
wohlfühlen.
Sie erzählen mir irgendwas von einem Kroaten, der in Sizilien erzählt, dass er wieder nach Zagreb
man kann
zurückzieht.
Über alles lachen. Man kann über alles lachen. Man kann aber über Menschen nicht lachen, die sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen, die brav Steuern zahlen und sagen, das ist nicht mehr meine Heimat. Die hohe Mieten zahlen müssen, hohe Gebühren zahlen müssen und der Wiener Bürgermeister kann die Sicherheit
nicht. Die sagen, es ist nicht nur meine Heimat, weil der Ali um die Ecke
Sie haben gerade darauf hingewiesen, ich soll sie nicht unterbrechen.
Naja, aber nachdem Sie es gemacht haben,
ich darf sie spiegeln. Ah, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay, gut, das lernt man offenbar in
Schiff. Ja, genau.
So.
Nein, im Waldviertel lernt man das. Ja? Weiter.
Die Dummheit ist weit
verbreitet. Weiter.
Jedenfalls der nächste Punkt ist, Herr Dr. Bornmänner, wir haben die letzten Jahrzehnte durchaus in Wien eine erfolgreiche Migrationsgeschichte erlebt. Und zwar war das eines, auch mit Problemen. Aber man muss differenzieren. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, sie ist grau. Wir haben zum Beispiel eine europäische Zuwanderung bekommen. Wir haben Serben bekommen, wir haben Italiener bekommen, wir haben Griechen bekommen. Wir haben sogar Perser bekommen. Persische
Gemeinde. Also europäische,
wir haben Griechen gekommen. Genau. Nein, aber die Perser, die damals in Wahrheit vor den, vor den Islamisten geflohen
sind. Ja, ja, aber die Moslemmama in St. Pölten.
Unterbrechen Sie
mich. Entschuldigen Sie.
Nein, es geht ja nicht um mich, es geht immer um die Zuhörer. Ich kriege jedes Mal so viel
Mails
von Leuten, die sagen, warum unterhalten Sie sich mit diesem schreienden Idioten?
Herr Groß, ab jetzt, ich unterbreche Sie nicht mehr. Und Sie unterbrechen mich auch nicht mehr. Okay, also ab jetzt, los geht's.
Ja, so. Das heißt, wir haben die letzten Jahrzehnte durchaus eine Zuwanderung gehabt, oder sogar Wien, Sie haben ja vollkommen recht gehabt, Böhmen, Mähren etc., waren ja alles österreichische Länder. Ja, bis nach Italien hinunter ging die Monarchie, Ungarn. Mit dieser Zuwanderung und der europäischen Zuwanderung hattest du nie ein Problem. Du hast witzigerweise, auch wenn du dir die Kriminalitätsstatistiken anschaust, weil sie von asiatischen Lokalen gesprochen haben, du hast mit Asiaten in Österreich und in Europa überhaupt kein Problem. Ich glaube, die Kriminalität unter Asiaten liegt bei 0,002%, kannst du mit der Lupe suchen. Also witzig. Du hast selbst mit Indern kein Problem. Ist jetzt nicht transkontinental, es sind andere Kontinente, Asien, Indien etc. Hast du null Problem. Null. 0,00 Kriminalitätsrate. Und dann hast du aber die letzten 10, 15 Jahre plötzlich ein Problem bekommen mit Menschen, mit einem großen Teil von Menschen, nicht allen, das betone ich immer wieder, aber mit einem großen Teil von Menschen, Afghanistan, Tschetschenien, Russische Föderation, Teilrepubliken, Nahe Osten, arabischer Einflussbereich. Und die machen dir in Wien Probleme. Und dann hast du die höchsten Kriminalitätsraten ausgerechnet in Rudolfsheim 5 Haus, in Brigitte Neuen, Favorit in Meidling, dort, wo der höchste Anteil dieser Menschen ist. Und wissen Sie, wo in Wien die geringste Kriminalitätsrate ist? Nämlich in Hietzing. Nämlich 4.000 angezeigte Straftaten auf 100.000 Menschen. Im Gegensatz zu anderen, wo du plötzlich bei 48.000 Straftaten auf 100.000 Menschen bist. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich will es gar nicht interpretieren, ich möchte es nur dem geneigten Publikum und auch Ihnen einmal zur Verfügung stellen und Ihnen die Frage stellen, glauben Sie, ist es ein Wasser oder ist es der Kaffeesud in die Heferl, die dort in Brigitte Nau oder überall sind? Oder gibt es doch einen Kausalzusammenhang zwischen einer zügellosen, und ich betone grenzenlos zügellosen Zuwanderung, wo man Leute lockt über 10.000 Kilometer Luftlinie um 4.700 Euro Steuergeld, währenddessen man den Menschen, der sich in Wien nicht mehr wohlfühlt, nur 1.300 gibt. Und die Frage muss man sich stellen. Ja. Und wenn man kann natürlich, wie Sie das herunterblödeln und lachen und alles drum und dran. Sie haben es gerade gemacht. Sie haben es gezeigt, Sie machen sich über diese Sorgen lustig. Das ist alles dumm, das ist alles hirn- und zahnlos, das sind Schwurbler, das sind Rassisten, das sind Rechtsextreme. Das kann man alles machen. Nur man schafft sich das Problem nicht vor dem Leib, nur weil man jene die Kritik üben, diffamiert.
Kann man abschließend müssen wir noch was sagen?
Ja, unbedingt. Ja. Weil, dass es eine Auffälligkeit ist, dass es in den Bezirken, wo die Leute besonders viel Reichtum haben, diejenigen, die Sie davor beschützen wollen, dass wir bei Ihnen endlich einmal zugreifen, weil der eine in einer 40 Quadratmeter Gemeindebauwohnung leben muss, die immer teurer wird, während der andere in einer 400 Quadratmeter Jugendstilvilla leben muss und nichts zahlen muss. Das ist ein Problem, das würde ich schon längste Zeit gerne beheben, aber da kann die Stadt Wien nichts dafür. Die hat in den 1920er Jahren, als sie die Möglichkeit noch hatte, weil die Verfassung eine andere war, weil die Möglichkeiten andere waren in dem Wien damals, hat sie mit reichen Steuern genau dafür gesorgt, dass die Reichen in Wien endlich müssen und damit der soziale Wohnbau Hugo Breitner und Co. gebaut wurde. Wir leben in einer Zeit, Herr Groß, wo Sie zu Recht darauf hinweisen, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Problemanalyse vollkommen richtig. Es gibt Bezirke, da leben ganz viele Ausländer, da leben ganz viele arme Menschen, da leben ganz viele Menschen, die keine Chance bekommen von unserer Gesellschaft. Und dann gibt es andere Viertel, da leben ganz viele Reiche, da leben die Wohlgenährten, da leben diejenigen, für die die ganze Welt offen steht, die rumchatten können, nach Sizilien einen Kurzurlaub machen und so weiter. Und Herr Groß, wissen Sie, das geht mir auch auf die Nerven, aber das ist nicht die Verantwortung der Wiener Stadtregierung. Wo die Wiener Stadtregierung eine Verantwortung hat, und jetzt kommen wir zum Bildungsbereich, und da bin ich auch in der Problemanalyse bei Ihnen ist. Warum müssen eigentlich die Kinder immer gleich in den gleichen Vierteln in die Schule gehen, wo sie leben? Wenn man das aufbrechen würde und dafür sorgen würde, dass die ordentlich verteilt werden und es nicht da eine Elite-Schule mit 0% Ausländern und da eine sogenannte Brennpunktschule mit 99% geben würde. Wenn man die Verantwortung, lassen Sie mich ausreden, wenn man die Verantwortung ernst nehmen würde, für die Durchmischung zu sorgen, dann wäre schon einiges geholfen. Aber das Grundproblem, Herr Groß, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, das Grundproblem, das wir haben, immer bei solchen Themen, ist ja nicht die Frage der Hautfarbe oder des kulturellen Backgrounds der Eltern, sondern die Frage von Armut und Reichtum. Okay. Wenn wir endlich dafür sorgen, dass die Reichen einen Beitrag leisten und damit die Armut abgeschafft wird, gerade für Kinder und Jugendliche, dann würden wir dieser Stadt wesentlich mehr Beitrag leisten, als wenn wir sagen, dass der Ali und der Mustafa ein Problem für uns sind, weil sie Ali und Mustafa heißen.
Ist interessant. Also wir nehmen zum Beispiel den Döblinger, nicht nur die Identität, indem wir in Zukunft 50% jener schicken, die in Brigitte hinaus, sondern wir nehmen ihnen aus Geld. Das ist ein interessanter Zugang. Aber Herr Dr. Bornmänner, ich habe nur einen speziellen Trick für Sie. Also ich habe die Kriminalitätsstatistik, die Zuwanderungsstatistik und die Wahlen übereinander gelegt. Mhm. Und jetzt wird es besonders spannend. In jenen Bezirken, wo die Zuwanderungsquote am geringsten ist, werden Grüne, Sozialisten und ÖVPler gewählt. Und in jenen Bezirken, wo die Zuwanderungsquote am höchsten ist, weil die Menschen dort am meisten Probleme haben, Simmering, Koblenz, Meidling, also was ich heute aufgezählt habe, bis Floridsdorf, da sind die Freiheitlichen plötzlich irrsinnig stark. Das sind die typisch freiheitlichen Bezirke.
Aha, du meinst,
und da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Und das ist immer genau bei dem Thema. Nein, und das haben wir jetzt genau bei dem Thema. Nein, ist eben nicht falsch.
Darf ich das noch was sagen?
Ja, nein. Und jetzt haben wir genau bei dem Thema. Jetzt haben wir bei dem Thema, das ich Ihnen vor 2 Monaten erklärt habe, was für mich so spannend war. Ich gehe dort zum 7. Bezirk, habe ein Zahnlabor gesucht, weil ich habe ein Implantat.
Hättest du den Heinz-Christel angerufen, hätte ihn geholfen.
Naja,
ist ein guter Zahntechniker.
Ja, ich weiß, er ist auch irrsinnig glücklich, dass gerade ausgerechnet Sie ihm eine Wollempfehlung gegeben haben. Ich meine, wenn Sie aber eine Wollempfehlung...
Dominik Knepp, ist der
Wenn ich jemals von Ihnen eine Wahlempfehlung bekommen sollte, bringe ich mich in der Sekunde um. Das sage ich Ihnen nur. Da bleibt mir nur mehr der Birnenkopf. Ich wollte Ihnen nur ansagen. 7. Bezirk. Du gehst durch den 7. Bezirk. Du gehst durch den 7. Bezirk. Hoher Grünwähleranteil, schicke Lokale, typisch wienerisch. Wirklich geile Lokale, alles. Nichts durch mich. Nichts Kopf durch, gar nichts. Aber die Grünen dort wieder am Bezirksvorsteher. Dort, wo die Vergifter der Gesellschaft wohnen, dort wollen sie das Gift ja nicht selber saufen.
Nur ein bisschen Realität.
Herrlich.
In Hitzing,
Heuchler.
In Hitzing, in Döblich und in der inneren Stadt. Ja. Also dort, wo reich und angeblich schön leben, ja, gibt es keinen sozialdemokratischen Bezirksvorsteher, sondern immer einen ÖVPler.
Ja, die sind wichtige Bezirksvorsteher.
In den Bezirken, die Sie aufgenannt haben, Rudolfsheim, Fünfhaus, Meidling, ja, Simmering, Favoriten, Floridsdorf, dort, wo die armen Menschen leben, gibt es seit Jahr und Tag immer einen sozialdemokratischen
Bezirksvorsteher.
Ein einziges Mal, und dann wurde er von den Leuten
warten Sie jetzt auf den Sonntag. Warten Sie auf den Sonntag.
Aber ich sag,
warten Sie auf den Sonntag.
Sie kennen Wien offenbar.
Die ganzen Kleingärtner, Bezirksvorsteher, die haben wir gar nicht diskutiert. Die können sich aussuchen, ob es gehört
wird oder nicht. Machen wir eine kurze Werbepause und dann reden wir über die Bundesregierung.
Ja, nein.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritte Runde mit Sebastian Bornmänner und Gerald Gross. So, das Thema Wien haben wir jetzt einmal abgeschlossen. Am Sonntag findet ja dann die Gemeinderatswahl statt. Aber jetzt sprechen wir noch über die Bundesregierung und das Budget. Das Budget wird irgendwie von Tag zu Tag schlimmer, hat man das Gefühl. Auch heuer wieder ein Budgetdefizit von 4,5%, wurde letzte Woche verkündet. Und immer mehr Experten sind sich einig, mit dem aktuellen Sparpaket wird sich das nicht ausgehen. Und das Momentum-Institut, der AK nahestehend, ist gestern vorgeprescht und hat jetzt überhaupt gemeint, man muss den Spitzensteuersatz erhöhen, nämlich auf 90%. Das findest du wahrscheinlich gut oder ist das gar ein bisschen heftig?
Es kommt darauf an, für wen. Also es gibt hier von Hans-Peter Haselsteiner, glaube ich, schon die Forderung und es gibt in anderen Ländern, in sogenannten reichen Ländern wie im Norden, Stichwort Norwegen und so weiter, ja Spitzensteuersätze von bis zu 95%. Und die sind gut damit gefahren. Aber die Frage ist, für wen? Wenn ich vom Momentum-Institut lese, dass ab 100.000 Euro Bruttoeinkommen oder 150.000 Euro Bruttoeinkommen der Steuersatz angehoben werden soll von, ich glaube, 50% oder 55%, weil temporär ist momentan ein Spitzensteuersatz von 55% gegeben, auf 75%, dann sage ich, das ist ja der größte Irrsinn aller Zeiten, dass du diejenigen, die echt Leistung erbringen und
mit einem Einkommen zwischen 150 und 300 oder 500.000 Euro bist du heutzutage kein Reicher, du bist ein Gutverdiener, aber schau dir mal die Inflation an und schau dir mal an, was beim Billa Olivenöl kostet, weil da kannst du mit 100.000 Euro bald schon nichts mehr leisten. Aber der Punkt ist, die als Reiche zu definieren, ist genau das, was die Menschen von der FPÖ, was die Neoliberalen von der ÖVP und von den Neos dann uns vorwerfen, uns Linken, dass sie sagen, ihr wollt gar nicht wirklich die Reichen besteuern, ihr wollt den Mittelstand besteuern. Und wenn du dir anschaust, ein Einkommen, ein Umsatz, also jetzt reden wir von den Einzelunternehmen, wer sind die, die das verdienen, ein Umsatz von 250 oder 500 oder 750.000 Euro, das ist doch bitte normal, das muss der erwirtschaften, sonst geht er gleich krachen. Wenn du da reinfährst mit solchen Steuersätzen, ist er Wahnsinn. Also das lehne ich zutiefst ab. Das trifft nur den Mittelstand und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum eine von Arbeiterkammer und ÖGB finanzierte Institution wie das Moment-Institut so an Schwachsinn publiziert, der wirklich der Gerechtigkeitsdebatte in Österreich schadet. Wir müssen vielmehr über diejenigen sprechen, die leistungsfrei über Millionen und Milliarden verfügen. Ich will nicht das Einkommen besteuern. Das Einkommen, hinter dem Einkommen steckt eine Leistung. Aber ich möchte das leistungsfreie Einkommen besteuern. Ich möchte die Erben erwischen, die seit 300 Jahren immer mehr vom zusammengestohlenen Geld leben. Ich möchte diejenigen erwischen, die, weil sie irgendwas geerbt haben, auf die Idee kommen, sich irgendwelche Tunnel durch irgendwelche Städte durchgraben zu lassen, damit sie mit ihrem Porsche direkt darauf fahren können. Die gehen mir auf die Nerven, die möchte ich erwischen. Aber ich möchte nicht den Einzelunternehmer erwischen, der in Favoriten oder in Hitzing oder wo auch immer ein Geschäft betreibt und 250.000 Euro Umsatz in einem Jahr macht und dann 75% Steuer hinlegt. Also die Debatte ist völlig falsch. Aber eines muss man schon sagen und deswegen bin ich froh, dass der Input vom Momentum Institut grundsätzlich da ist. Wir müssen das Paket zur Konsolidierung unseres Haushaltes aufschnüren. Das wurde unter falschen Voraussetzungen gemacht und ich verwehre mich dagegen, dass die Pensionisten in diesem Land, dass die Kranken in diesem Land, dass die Hackler in diesem Land auch nur einen einzigen Cent mehr bezahlen müssen oder weniger an Leistung bekommen, solange die Erben, solange die Konzernbosse, solange die Manager nicht auch ihren Beitrag leisten. Solange die Banken nicht ein paar Milliarden rüberschieben, damit man das Defizit stoppen können, solange soll man verdammt doch mal die Griffel von den Pensionisten fernhalten. Und das ist meine Kritik an dieser Bundesregierung, auch und gerade, weil die Sozialdemokratie drinnen ist. Meiner Meinung nach müsste Andreas Babler jetzt sich hinstellen und sagen, entweder wir holen uns 10 Milliarden von den Banken, wir holen uns 5 Milliarden von den Erben, wir holen uns von den Großgrundbesitzern was, wir holen uns was von den Konzernen und sanieren damit auf einmal das Budget und streichen dafür jede Form von Belastung für die Kleinen, also Pendler, Pensionisten, Häuselbauer und so weiter. Oder ich gehe aus dieser Regierung aus. Warum? Weil ich fürchte, dass wenn diese Regierung das umsetzt, was sie geplant hat, auf der Basis falscher Zahlen, dann wird Herbert Kickl mit 50% das nächste Mal zurückkommen.
Herr Dr. Bonmann,
und das kann aber wirklich niemand
machen. Naja, doch, ich schon. Aber Herr Dr. Bonmann, es ist recht einfach. Danke im Übrigen für den Hinweis vom Momentum-Institut. Ich habe mir das ein bisschen zusammengerechnet. War ja sehr spannend. Also die 75% bei einem Bruttoeinkommen von 150.000 Euro. Dann sind wir nämlich bei einem Bruttogehalt von 10.714, dann hast du damit rechnen können, dass du in Wahrheit 6.000 circa netto rauskriegst und nach der Berechnung des Momentum-Institutes bekommst du in Zukunft 2.678 Euro raus. Also du verdienst brutto 10.000 Euro und bekommst netto 2.600. Wir sind aber mittlerweile, dann kriegst du aber bald die Ausgleichszulage, nur 1.000 weniger.
Ja, ich meine,
das und der Gegner, aber das sind die Sozialisten. Das ist ein sozialistisch gefördertes, gemästertes Institut von Linksradikalen, die wahrscheinlich dort am Werken sind, die in Wahrheit den Kommunismus ausrufen wollen. Das ist die Babler-Gruppe, die da drinnen ist. Sind genau die, die den Babler gefüttert haben im ganzen Bereich, im ganzen Wahlkampf. Ich sag's ihnen nur, falls sie dort Kindesweglegung machen. Und die Partie, die sie, zeige mir deine Freunde, der Nordensamt, der sich auch bei ihnen da rundherum bildet, das sind dieselben, die das Gleiche wollen. Ich sag's nur. Aber jetzt eine andere Geschichte. Schauen, Sie haben ja recht gehabt bei dem Einzelunternehmer beispielsweise. Ein Einzelunternehmer, der 300.000, 400.000 Euro Umsatz macht und dann plötzlich eine Steuer kriegt von 75.000 Euro, sagt, wisst ihr was, ich gehe. Ja? So, und das nächste ist, stell dir mal vor, du hast 45 Jahre gearbeitet als Einzelunternehmer, hast ein Autohaus gebaut. Autohaus gemacht, hast einen guten Vertrag mit Fiat oder Lancia oder wie immer.
Also so wie den Gras.
Paar Halle, wurscht, hast ein paar Halle dort, alles nochmal dran. Dann hast du einen, der das übernimmt. Dann verkaufst du das Autohaus um 2 Millionen Euro. Ja, mit allen Verträgen. So. Und am Ende zahlst du dann laut Momentum-Institut, also laut Babler, Ludwig, laut der ganzen roten Quasten 90%. 90%. Das kann man sich ja wohl vorstellen. 90. Dann kriegst statt 2,1 Millionen, also du sparst da, du arbeitest für deinen Betrieb 45 Jahre, dass du am Ende deiner Berufslaufbahn den Betrieb verkaufst und deine Pension gut durchfinanzieren kannst, dann zahlst du 90%. Daher sage ich, nur die Flucht. Na wirklich, nur die Flucht. Also ich empfehle wirklich jedem auszuwandern. Es ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, nein, man muss gehen.
Ein echter Patriot?
Nein, es tut mir leid, aber es wird unerträglich.
Aber muss man
die Dummheit wird unerträglich, sie greift um sich, die Ideologie, die Blödheit von der Regierungsbank. Man muss sich wirklich als vernünftiger Mensch jetzt
anschauen. Aber muss man das Konsolidierungspaket aufschnüren, deiner Meinung nach? Brauchen Sie weitere Sparmaßnahmen?
Das planen Sie ja schon. Wir wissen, dass Sie beispielsweise die Pensionsversicherungsbeiträge noch einmal erhöhen wollen. Sie wollen im Übrigen die Pensionen kürzen. Es wird nächstes Jahr keine Anpassung der Pensionen der Inflationsrate geben. Das ist übrigens schon wahrscheinlich mit dem Herrn Babler und dem Herrn Ludwig paktiert. Sie werden die Krankenversicherungsbeiträge erhöhen müssen und Sie werden am Ende nicht umhin kommen, das Pensionsantrittsalter auf 97 zu heben, auf 67 zu heben. Und ich frage mich jetzt schon langsam, die Verbrecher, die das begangen haben, diesen Budgetwahn, Magnus Brunner, Karl Nehammer, schwimmen als Dagobert Dax mit der Unterschrift des Herrn Matterbauer, des Herrn Babler in Brüssel im Geld. Die Gelddiebe, die Räuber, die Wegelagerer, die Konkursanten und Plädiers, die vor einem Insolvenzgericht hier lebenslänglich eingesperrt werden, haben die besten Jobs in Brüssel, sind wegversorgt durch ihre rot-schwarze Regierung, durch ihr Wiener Schnitzelgesicht, der war ja auch dabei im Koalitionsausschuss, durch die ganze rot-schwarze Rasselbande am Ende. Und wir, das einfache Volk, sollen zahlen. Dann sage ich, was los? Ziehen wir auch nach Brüssel, da zahlst du nur 4% Steuer.
Darf ich Ihnen eine Empfehlung geben? Wenn Sie die ÖVP wirklich haftbar machen wollen, dann empfehle ich, dass Sie jetzt die Marlene Swatzig anrufen und ihr empfehlen,
Caroline
Edtstadler, die tatsächlich noch in der letzten Regierung war, nicht so lange Herr Dr. Barmener,
Herr Dr.
Sonst
Barmener,
ist das alles nur Heuchelei.
Herr Dr. Barmener, nein, man muss differenzieren. Es war
so,
nicht da.
Es war nicht. Wurde.
Der Wilfried Haslacher war niemals Bestandteil der Bundesregierung.
Aber die Caroline
Edtstadler war niemals Finanzminister.
Ach so, na dann
so,
ist ja nicht so schlimm.
Faktum.
Ach so.
Es ist
aber Ludwig
Manuela Kohm, niemals Mitglied der Bundesregierung gewesen.
Verstehe.
Es ist auch im Übrigen der Landeshauptmann von Oberösterreich nicht. Schauen Sie.
Ja, ich verstehe.
Wissen Sie, was
das
es ist?
Typisch FPÖ.
Wissen Sie, was es ist?
Ja, ja.
Wissen Sie, wer der ÖVP den Kanzler geschenkt hat? Ja. Wissen Sie, wer es ist?
Ja.
Andreas Babler.
Nein, Sie haben das.
Ihr Freund, Andreas Babler, Ihre roten Genossen,
war die Gier des
damit die rosenen Ferkel wieder am Sautrott sich weiden, haben den Herrn Stocker zum Kanzler gemacht. Dafür, dass diese Regierung, Herr Dr. Van Meenen, jetzt bleiben wir ernst, 240 Ministersekretäre.
Ja.
Das
ich habe gelesen bei Ö24,
das gab's in der Geschichte, ich weiß nicht, was er da dazu erzählt
hat. Generalsekretär.
Entschuldigung. Ja, die wurden ja von denen erfunden.
Die Generalsekretäre haben meistens die Präsidialchefs, die Sektionschefs der Sektion 1 der Präsidien ersetzt.
Entschuldigung.
Herr Dr. Barmena, es gab in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie 240 Ministersekretäre.
Das stimmt ja.
240, alle so brat, fressen jeden Tag im schwarzen Kammer, als gäbe es keinen Morgen, saufen den Champagner. Den Pensionisten nimmt man es weg, den Polizisten nimmt das weg. Und diese Regierung verteidigen sie.
Nein, das tue ich.
Das ist Ihr Herr Matterbauer, das ist Ihre Frau Schumann, Ihr Herr Babler, das ist Ihr Königsberger Ludwig, das ist Ihre rote Rasselbahn.
Gut, also, wofür ich bin, Herr Groß,
ja, wofür Sie sind,
ist heute seien wir ehrlich zueinander. Und das bedeutet, wenn Sie hier eine Generalkritik an der ÖVP machen, dann rufen Sie jetzt den Heimbuchner in Oberösterreich, rufen Sie Swatzig in Salzburg, rufen Sie den Mario Kunersack in der Steiermark an, rufen Sie überall dort. Die
Bundesregierung.
Ja, genau. Immer dort, wo es Ihnen nicht passt. Lassen Sie mich jetzt bitte mal ausreden. Also, Caroline Edtstadler wurde von Ihnen als die Allerschlimmste im Corona-Regime bezeichnet.
Ja.
Und jetzt wird sie von der FPÖ zur Landeshauptfrau gemacht. Wird belohnt damit. Udo Landbauer hat Johanna Mikl-Leitner als Moslem-Mama bezeichnet. Hat gesagt, sie ist verantwortlich für den Deep State und wird von ihm zur Landeshauptfrau gemacht. Überall dort, wo die FPÖ kann, macht sie die ÖVP
sie
wieder zu...
etwas, Herr Dr. Bollmeiner.
Doch...
Es gibt eine politische Auseinandersetzung. Es gibt eine harte politische Auseinandersetzung und dann verpflichtet einer der Wähler zu einem Wahlergebnis und zu einer Regierung.
Und Herbert Kickl hat es nicht geschafft.
Herr Dr. Bollmeiner, der Herbert Kickl ist Platz 1, weil die Sozialdemokraten, in Person des Herrn Babler... Nein. in Person des Herrn Babler auf die Knie gegangen sind, geschafft. Herr Dr. Bornmähner. Und in Wahrheit im Übrigen auch die Neos. Und dass Sie eine Regierung verteidigen, an der die neoliberalen Neos beteiligt sind, die die Leute bis 70 arbeiten lassen wollten, oder 72 beteiligen lassen wollten, dass das Ihr Herr Matterbauer die Unterschrift geleistet hat, Karl Nehammer bekommt in Brüssel 35.000 Euro. Das war Ihr Herr Matterbauer. Das können Sie nicht weglegen. Und nein, die FPÖ ist an diesem Desaster keineswegs schuld. Ganz im Gegenteil. Die FPÖ wird die Lösung sein, die unser Land aus der Krise führt.
Ja. Gut, wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann ersuche ich um etwas mehr Kontenance und Ruhe, denn dann gibt es ein ernstes Thema, und zwar sprechen wir über den Tod von Papst Franziskus, die Frage, was bleibt vom Papst, und vor allem, wie geht es jetzt auch mit der katholischen Kirche weiter. Gleich geht es auf jeden Fall hier weiter, nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück zum vierten Teil. Im vierten Teil sprechen wir über Papst Franziskus, der am Ostermontag verstorben ist. Und die große Frage, die jetzt natürlich auch bleibt, ist nach dem Vermächtnis von Papst Franziskus. Gerald, was hat den Papst ausgezeichnet?
Ich habe drei Päpste in meinem Leben erlebt. Johannes Paul II., Benedikt, Franziskus. Johannes Paul war für mich dieser Menschenfänger, dieser Mystiker, der mich als jungen Menschen mit 14, 15 bereits begeistern konnte, für den Glauben in erster Linie und natürlich auch für das Papstamt. Benedikt, der große Theologe, der Intellektuelle, der Kirchenvater, und nun Franziskus, der Papa Buono, würde ich sagen, war wie Johannes der 23. ein guter Papst, ein leutseliger Papst. Natürlich hat der Papst zutiefst politische Standpunkte. Er ist kein Politiker, aber die Standpunkte sind politisch. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, Herr Dr. Bornmähner, und wir sehen es auch anhand unserer Sendung, wo wir seit 7 Jahren unterschiedliche, vielfältige Probleme besprechen müssen. Kriege, Ukraine, Gaza, Teuerung, ein Auseinanderdriften der Gesellschaft, Corona, Umweltprobleme. Man kann darüber diskutieren, ob politische Standpunkte, also Standpunkte des Papstes, die politisch sind von Franziskus oder waren, richtig oder falsch sind, oder ob man andere Standpunkte einnehmen kann. Er hat mir in vielen Standpunkten aus dem Herzen gesprochen, in vielen Standpunkten konnte ich seinen Standpunkt nachvollziehen, wenngleich ich auch ihn nicht teilen konnte. Auf das, was wir uns vielleicht heute einigen konnten und was ich auch sagen möchte, ich habe bei Papst Franziskus die letzten Jahre seines Pontifikats immer den Eindruck gehabt, dass jede einzelne seiner Äußerung einer großen Sorge und einer großen Liebe gegenüber den Menschen entspringt. Und insofern ist der Verlust von Papst Franziskus ein schmerzlicher. Er war 88 Jahre, er hat sich aufgerafft, noch fast mystisch den Ostergottesdienst, den Ostersegen selbst auszuführen, sich ein letztes Mal von den Menschen zu verabschieden. Und daher sind für mich diese Tage jetzt des Todes von Papst Franziskus und der Beerdigung durchaus berührende.
Für mich bleibt von Papst Franziskus, und der hat in meinem Leben eine ganz besondere Rolle gespielt, weil er derjenige war, der mich auch wieder in die katholische Kirche gebracht hat. Also ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten mit 18 Jahren und bin wieder eingetreten, als er sein Amt angetreten hat, 2013, weil er mir Hoffnung gemacht hat, dass eine andere Form von katholischer Kirche möglich ist. Papst Franziskus war der Papst der Armen, er war der Papst der Flüchtlinge, er war der Papst des sozialen Gewissens. Er war derjenige, der eine Reichensteuer gefordert hat. Er war derjenige, der Rassismus verurteilt hat. Und er hat Aussagen geprägt, die vor allem diejenigen aus rechtsextremen Bewegungen, die jetzt kondolieren, sich ins Stammbuch schreiben
das
sollten.
Das ist unfair, was
nämlich, und das ist wirklich
pietätlos.
Wichtig, es ist wichtig, dass Sie dazuhören. Eine Person, die nur daran denkt, Mauern zu bauen, wo auch immer diese sein mögen, und nicht Brücken zu bauen, ist kein Christ. Und mit diesem Zitat macht Papst Franziskus meiner Meinung nach eines eindeutig. Er sagt den Rechtsextremen, egal ob in Österreich, in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt, wenn ihr Festungen errichten wollt, wenn ihr Mauern bauen wollt, wenn ihr wollt, dass die Menschen im Mittelmeer absaufen, wenn ihr die Spaltung in der Gesellschaft befördern wollt, dann seid ihr keine Christen.
Herr Dr.
Und das ist das, was für mich so wichtig ist, weil Sie haben vollkommen recht. Papst Franziskus war ein politischer Papst und deswegen war er ein Christ im besten Sinne, weil Jesus Christus, und ich empfehle Ihnen wirklich die Heilige Schrift nochmal zu lesen und das Wort von Jesus Christus genau zu lesen, dann würden Sie erkennen, Jesus Christus war Sozialist und kein Faschist.
Eher geht ein Heuchler, ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Heuchler wie Sie kommt in den Himmel, Jesus Christus, Zitat Ende. Aber, ja, aber ich möchte Ihnen etwas anderes zitieren. Papst Franziskus, 3. Mai 2024, vielleicht war es die NATO, die vor Russlands Tor bellt, die Putin dazu veranlasste, die Invasion der Ukraine zu entfesseln. Ich kann nicht sagen, ob seine Wut provoziert wurde, aber ich vermute, dass die Haltung des Westens sehr dazu beigetragen hat. In Syrien, Jemen, Irak und in Afrika reihen sich Konflikte aneinander und in jedem von ihnen geht es um internationale Interessen. Es ist eigentlich undenkbar, dass ein freier Staat einen Krieg gegen einen anderen freien Staat entfesseln kann. In der Ukraine wurde der Konflikt von anderen Akteuren ausgelöst. Er empfiehlt der Ukraine, die weiße Fahne zu hissen und in Friedensverhandlungen zu gehen. Sind Sie vor einem halben Jahr in dem Studio gesessen und haben Papst Franziskus massiv kritisiert? Ich würde Sie daher bitten, auch angesichts des Todes und auch angesichts unterschiedlicher Standpunkte, das Leben von Papst Franziskus, der für sich selbst gesprochen hat, nicht dazu missbrauchen und seine Botschaften billige Parteipolitik zu machen. Er ist nach Lampedusa gefahren, weil er aus Respekt vor den Toten des Mittelmeers gebetet hat für die Toten. Er hat in jedem Menschen ein unantastbares, unverletzliches Individuum gesehen. Aber er war sicherlich nicht ein Papst, der zügellosen, unkontrollierten Anarchie, wie sowohl in der Wirtschaft als auch im Umweltschutz, nach dem Wort gesprochen hat. Und insofern war er ein Teil der Waage zwischen Glaube, Empathie und Vernunft. Und als solchen habe ich ihn wahrgenommen, als solchen respektierte ich ihn, ich bin ihm begegnet und als solchen habe ich ihn auch geschätzt. Wenngleich ich einige Standpunkte nicht nachvollziehen konnte, seine lasche Frage auch gegenüber dem Islam, im Hinblick auch um die Gefahren des Islam, seine Frage bei Corona, die hat mir nicht gefallen, das war klar, ich glaube, die hat ihm nachträglich auch nicht gefallen. Und beschließen wir heute das Thema, dass wir an einen Menschen denken, den wir offenbar aus unterschiedlichen Gründen respektieren. Aber ich würde Sie einladen, einfach wirklich das, was an Ihnen, an Franziskus wertvoll war, in Ihrem Herzen zu bewahren, aber ihn bitte nicht zu missbrauchen.
So, damit sind wir am Ende des heutigen Duells. War eine spannende Runde. Vielen Dank, Sebastian Bornmehner und Gerald Groß. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages.